Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Wir fragen heute, steht das neue Filmfördergesetz nach dem Ampelaus auf der Kippe? Und wie lassen sich Lebensgeschichten von Menschen erzählen, die längst nicht mehr da sind? Dazu ein Gespräch über einen Berliner Kunsthändler, der vor den Nazis fliehen musste. Und ein szenisches Projekt in Köln. Es rekonstruiert, wo sich deutsche jüdische Exilanten in Israel trafen, im Café Atara. Zuerst aber nach London. Gestern Abend wurde dort der Turner Prize vergeben, der renommierteste Kunstpreis des Landes, zum ersten Mal nach 6 Jahren und anlässlich des 40. Jubiläums in der ebenso berühmten Tate Britain. Und man kann sagen, die Preisvergabe war schon mal umstrittener. Diesen Eindruck gewinnt man beim Überfliegen der ersten Reaktionen. Da wird die Kür der Preisträgerin Jesleen Corr geschildert wie Business as usual. Dabei hielt die in Schottland geborene Künstlerin mit Migrationshintergrund eine flammende Rede, mit der sie auf das Leid der Palästinenser aufmerksam machte. In Deutschland wäre das derzeit ganz gewiss nicht Business as usual, sondern Anlass weitreichender Feuilleton-Debatten mindestens. In Großbritannien wurde gejubelt. Auch das ein Zeichen dafür, unter welchen Vorzeichen Kunst derzeit stattfindet und wie unterschiedlich die Reaktionen darauf dies und jenseits des Ärmelkanals sind. Vor Ort in London war Franziska Hoppen. Sie berichtet von Person und Werk und Preisverleihung.
I can announce that the winner of the 2024 Turner Prize is Jesleen Corr.
Mit lautem Jubel wurde die Bekanntgabe der Turner-Preisgewinnerin Jesleen Corr gefeiert. Die Gäste im prunkvollen Saal in der Londoner Tate Britain sprangen auf und drängten sich um die junge Künstlerin. Und die 38-Jährige machte sofort klar, dass sie eine politische Künstlerin sein will. Mit einem Palästinensertuch um die Schultern rief sie zu einem Waffenstillstand im Nahostkonflikt auf und forderte von der Tate, dass sie sich von Organisationen distanziere, die den Kurs der israelischen Regierung unterstützen würden.
There's a difference between the expression of solidarity.
Es gibt einen Unterschied, Solidarität auszudrücken und solidarisch zu sein. Und ich will die Forderungen der Demonstrierenden draußen hier wiedergeben.
I want to echo the calls of the protesters outside.
In ihrer Dankesrede richtete sich Corr an Dutzende Künstler und Studierende, die zeitgleich vor der Galerie demonstrierten. Die Tate kommentierte Corrs Rede zunächst nicht. Corr ist in Glasgow in Schottland geboren und in der dortigen Sikh-Gemeinde aufgewachsen. Ihre Familie hat indische Wurzeln. Für ihre Ausstellung hat sie einen Raum eingerichtet, der spirituelle Klangkompositionen mit persönlichen Objekten wie Familienfotos verbindet. Ein riesiger Teppich liegt auf dem Boden. Darüber schwebt ein Himmel aus Alltagsgegenständen. Iron Brew, ein Softdrink aus Schottland, Klopapierrollen.
You're entering her world and you're also being welcome to
Sie betreten ihre Welt und sind willkommen darin, Zeit zu verbringen. Die Tonaufnahme dauert 30 Minuten. Die Künstlerin will, dass die Menschen auf dem Teppich liegen, die Decke anschauen und in diesem Raum zu Hause sind. So die Kuratorin der Ausstellung Lindsay Young. In einer Ecke des Raumes steht ein roter Ford Escort Oldtimer. Darauf liegt eine überdimensionierte Häkeldecke. Es war das Auto, von dem Corrs Einwanderervater träumte. Die Häkeldecke bezieht sich auf die Textilindustrie, in der viele indische Migranten in Großbritannien arbeiteten. Corr interessiert sich für das kulturelle Gedächtnis in alltäglichen Objekten und Ritualen.
Through the violence of borders. The violence of colonialism.
Durch die Gewalt von Grenzen, des Kolonialismus und des Empires ist so viel beeinflusst worden. Mich beschäftigt das, weil es mir zeigt, dass ein anderes Zusammenleben möglich ist. Was passiert, wenn ich diese Namen und Marker für Identität loslasse? Sagt Corr in einem Video für die Tate. Die Jury begründete ihre Entscheidung mit der Zeitlosigkeit von Corrs Arbeit, die dazu anrege, darüber nachzudenken, wie man gemeinsam in einer Welt leben könne, die zunehmend durch Nationalismus und Spaltung geprägt sei. Dabei verknüpfe sie das Persönliche, das Politische und das Spirituelle. Als Preisgeld erhält Corr 25.000 Pfund. Der Turner-Preis feiert in diesem Jahr außerdem sein 40-jähriges Jubiläum. Immer wieder steht die Auswahl der Nominierungen in der Kritik. Zu banal, zu viel von der einen Kunstform, zu wenig von der anderen. Doch genau diese Diskussion über Kunst sei der Zweck, sagt Waldemar Januszczak, Kunstkritiker der Sunday Times.
Its job is not to please people. Its job is to show people what art is up to. in that particular year.
Die Aufgabe des Turner-Preises sei es, aufzuzeigen, was Kunst gerade beschäftige und nicht die Leute zufriedenzustellen.
Franziska Hoppen über den Turner Prize im 40. Jubiläumsjahr an die schottische Künstlerin mit indischen Wurzeln Jaslyn Kaur. Das neue Filmfördergesetz ist auf dem Weg, aber vom Bundestag erst in erster Lesung verabschiedet. Nach dem Ampel aus ist seine Zukunft, wie die vieler Gesetzesvorhaben der Ampel, unsicher. Denn das alte Gesetz läuft am 31. Dezember aus und wenn das dann nicht verlängert wird, gibt es, so das Worst-Case-Szenario, monatelang auch keine Fördergelder für die Produktionsfirmen. Die politische Hängepartie wäre aber auch mit einer Verlängerung nicht zu Ende. Die Vorlage fürs neue Filmfördergesetz aus dem Hause Claudia Roth ist nämlich vielfach als unvollständig kritisiert worden. Die zwei Stichpunkte dazu lauten Investitionsverpflichtung und Steueranreizmodell. Jonas Kühlberg hat sich in der Branche umgehört, Stimmen zur filmpolitischen Hängepartie gesammelt und er beginnt mit einem hoffnungsfrohen, aktuellen Filmausschnitt.
Vielleicht sehen wir eine Sternschnuppe.
Ich doch nicht.
Wenn doch, was wünschst du dir?
Es ist der deutsche Kinohit des Jahres 2024. Andreas Dresens Film In Liebe, eure Hilde. Maßgeblich mitfinanziert durch die Filmförderung FFA. Die sorgt dafür, dass deutsche Produzenten Fördergelder erhalten und ihre Produktion in Deutschland realisieren können. Doch die bundesdeutsche Filmförderung steht jetzt auf der Kippe. Björn Böning von der Produzentenallianz warnt vor massiven Einschnitten.
Das heißt, die wirtschaftliche Krise in unserer Branche ist da. Und der einzige Hoffnungsschimmer, den die Produzentinnen und Produzenten haben, ist, dass das Filmförderungsgesetz umgesetzt wird. Also, dass es eine neue Reform der Filmförderung gibt, die es ermöglicht, dass wieder in Deutschland produziert wird.
Die Krise ist schon jetzt spürbar. Das verdeutlicht die gerade vorgestellte Herbstumfrage der Produzentenallianz. 8 von 10 Produktionsfirmen schätzen ihre wirtschaftliche Lage als schlecht oder sehr schlecht ein. 2/3 der Unternehmen planen, ihre fiktionalen Produktionen ins Ausland zu verlagern, falls die Reform scheitert. Ein Produktionsvolumen, das dann nicht mehr in Deutschland erwirtschaftet würde.
Und wenn man das jetzt hochrechnen würde und alle diese Unternehmen gezwungen sind, im Ausland zu produzieren, dann wäre das schon ein Produktionsausfall von etwa 500 Millionen Euro in Deutschland. Und das ist eine sehr, sehr relevante Zahl bei einer Situation, wo wir einen Produktionsmarkt von etwa 8 bis 9 Milliarden haben. Ist das schon sehr erklecklich.
Umgerechnet wären das 120.000 Arbeitsplätze, die in der Kreativwirtschaft auf dem Spiel stünden, sagt Böning. Die bestehende Filmförderung läuft Ende des Jahres aus. Und damit fehlt die gesetzliche Grundlage für Abgaben von Fernsehsendern, Kinobetreibern oder Streaming-Anbietern. Diese Abgaben fließen in die Filmförderungsanstalt FFA, die beispielsweise allein 2023 rund 70 Millionen Euro in neue Filmprojekte investierte. Seit inzwischen 3 Jahren arbeitet Kulturstaatsministerin Claudia Roth an einer Novelle des Filmförderungsgesetzes. Doch nach dem Aus der Ampelkoalition ist unklar, was aus der Reform wird.
Eigentlich will es auch die Opposition. Alle wollen das. Die haben ja auch mitgearbeitet, haben Änderungsanträge mit eingebracht. Das liegt jetzt vor. Das heißt, jetzt ist es eine Frage des politischen Willens, ob wir es im Dezember noch auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages bekommen.
Länder wie Frankreich, Italien und Spanien machen vor, wie es geht. Mit Investitionsverpflichtungen von teilweise 30% zwingen sie zum Beispiel internationale Streamingdienste, auch im eigenen Land zu produzieren. Aktuell liegen Investitionsverpflichtungen in Deutschland jedoch nur bei 18 bis 19%. Ohne Filmförderungsgesetz verstärkt sich der Wettbewerbsnachteil, beklagen die Produktionsfirmen.
Die Möglichkeit, Abgaben zu erheben bei Kinos oder auch bei Plattformen, wäre damit obsolet und die Filmförderungsanstalt hätte keine Einnahmen für die Förderung.
An einem Aderlass des Filmstandorts Deutschland kann eigentlich auch die Union kein Interesse haben. Bei der letzten Abstimmung stimmte die Union jedoch noch gegen das Filmförderungsgesetz von Claudia Roth. Christiane Schenderlein, medienpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, sagt:
Wir haben in der letzten Ausschusssitzung dem FFG nicht zugestimmt, weil wir gesagt haben, das, was Claudia Roth angekündigt hat, nämlich dass es den großen Wurf gibt, das ist ihr ja nicht gelungen.
Zwar signalisiert die Union inzwischen Unterstützung, möchte die Reform aber erst nach der Vertrauensfrage von Olaf Scholz am 16. Dezember beschließen. Für die Filmförderung ab Januar zu knapp?
Dann haben wir ja trotzdem immer noch eine volle Sitzungswoche Zeit und dass man dann eben durchaus die Gesetze zum Abschluss bringt, die diese Priorität haben und die Eilbedürftigkeit haben.
Trotzdem bleibt es ein Wettlauf gegen die Zeit. Ende des Jahres wird sich entscheiden, ob die Bundesfilmförderung im neuen Jahr weitergehen kann oder die deutsche Filmbranche vor unsicheren finanziellen Zeiten steht.
Jonas Kühlberg berichtete. Wenn wir über den monströsen Kunstraub der Nazis sprechen, über die geraubte Kunst oder deren Rückgabe, und das tun wir sehr häufig in dieser Sendung, dann steht ja oft nicht die Kunst im Mittelpunkt, sondern Besitzverhältnisse. Und die jüdischen Besitzer, die Menschen, denen die Kunst gehörte, kennen wir praktisch überhaupt nicht. Das sollte sich ändern mit dem Projekt Kunstraub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten, vor 3 Jahren aufgelegt von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Heute Abend wird in der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel eine erste Bilanz gezogen. Petra Winter ist Historikerin, Direktorin des Zentralarchivs der Staatlichen Museen zu Berlin und Leiterin der Provenienzforschung dort. Und ich habe sie vorab gefragt, warum diese Lebensgeschichten so wenig Beachtung fanden.
Diese Lebensgeschichten, die wir im Projekt oder in den Filmen erzählen, basieren ja auf unseren Forschungen zur Provenienz der Kunstwerke in unseren Museen. Und sie gehen aber jetzt natürlich auch weit darüber hinaus. Da stoßen wir bei den Recherchen dann auf Personen und auf Familien mit sehr spannenden Biografien, zum Teil sehr berühmte Leute, die in der Gesellschaft verwurzelt waren, eine wichtige Rolle spielten vor 1933, die aber heute vergessen sind. Und daraus ist dann die Idee entstanden, wir machen so ein Projekt zusammen mit Sendeanstalten und waren froh, dass der RBB und der Bayerische Rundfunk gesagt haben, sie machen mit. Und diese Filme können jetzt sowieso natürlich das ganz anders transportieren, als wir das können. Und
was sind
auch,
das für Filme?
Da steht eben nicht mehr das Kunstwerk im Mittelpunkt, um das es uns ging, dass wir in diesen allen Fällen restituiert haben. Und das ist ja auch das, was in den Medien immer eine große Rolle spielt. Aber die Schicksale der dahinterstehenden Familien, ja, diese Biografien, diese Lebensgeschichten, die werden eigentlich dann immer nicht mehr erzählt in der Presse, wenn es darum geht, was ein Museum restituiert hat oder was es vielleicht auch nicht restituieren möchte.
Vielleicht machen Sie es mal an einem Beispiel. Was haben Sie rausgefunden und wie gut oder schlecht, vollständig oder unvollständig, kann man solche Lebensgeschichten hinter den Kunstwerken rekonstruieren?
Ein Beispiel, ich habe selber mitgewirkt an dem Film zu Eugen Buchtal und habe auch die Provenienzrecherche seinerzeit gemacht. Eugen Buchtal war ein jüdischer Unternehmer aus Berlin, der war in der Modebranche tätig am Hausvogteiplatz in einer Firma für Damenmäntel und Oberbekleidung. Und der hatte eine große Kunstsammlung, vor allem expressionistische Werke, ganz klingende Namen, die Künstler der Brücke waren breit vertreten. Und so ist er mir auch in unseren Museumsakten begegnet, als privater Sammler, der den Museen oft Werke ausleiht für Ausstellungen. Darüber wird korrespondiert. Und er war natürlich verfolgt, er ist emigriert, aber erst 38. Er hat aber vorher schon seine Kunstsammlung verkauft. So kamen dann auch die Werke zu uns ins Museum. Und damit endete eigentlich ein bisschen unsere Recherche. Dass Buchtal aber ein also wirklich irres Haus sich im Berliner Westend hat bauen lassen, ja, in den 20er Jahren, was als Stilikone des Expressionismus galt, aber offenbar so modern war, so avantgardistisch, dass man dort nicht leben konnte. Er hat es nämlich wenige Jahre nach Einzug wieder umbauen lassen für die Familie. Dieses Haus ist immer noch da. Und diese Filme machen es jetzt möglich, diese ganze Geschichte zu erzählen, viel plastischer mit neuen Facetten und nicht zu vergessen auch mit diesem ganz anderen und sehr persönlichen Blick der Nachfahren.
Heute Abend werden Sie ja auch Nachkommen aus den jüdischen Familien zu Gast haben. Vielleicht führen Sie uns das Leben im kunstaffinen Berliner Tiergartenviertel und was Sie darüber jetzt gelernt haben, ein bisschen vor Augen.
Das Tiergartenviertel war ja sozusagen der Mittelpunkt oder ein Mittelpunkt der Berliner Kunstszene und bis zu diesem Projekt war es mir sehr präsent, weil wir in den Akten immer auch diese Ausstellungen haben, wo ganz viel aus Berliner Privatbesitz ausgeliehen wird. Und wenn man heute in diese Akten und in die Ausstellungskataloge guckt, zum Beispiel von 1928, dann ist da eine ganze Liste von Namen, wo auf einer Seite von 10 Namen wahrscheinlich an 8 Namen wir schon an die Nachfahren restituiert haben. Also das ist das Who is Who der jüdischen Privatsammler aus Berlin. Und dass die auch alle relativ nah zueinander gewohnt haben im Tiergarten und ein paar auch im Westend, wo ja Eugen Buchtals Villa steht, das ist schon jetzt auch eine Erkenntnis aus dem Projekt.
Wir sprechen im Kontext von Nazi-Kunstraub ja tatsächlich viel über Beschlagnahmungen, Zwangsverkäufe, Raub, Rückgabe, Restitution, aber selten über den emotionalen Wert dieser Kunst für die Familien. Bernhard Marz, der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, sieht das auch als einen möglichen Weg der Versöhnung. Was sind Ihre Ziele mit der Datenbank, die diesen schönen Titel trägt, Mediathek der Erinnerung, die Sie ja gemeinsam aufgebaut haben?
Ja, es ist eigentlich genau das, was dieser Titel sagt, ja, die Erinnerung wieder ans Licht holen an diese Leute, weil bei der Recherche zu diesen Biografien und auch wenn man diese Filme jetzt sieht, man ist doch immer wieder konsterniert, wie es den Nazis gelungen ist, diese Personen, Menschen nicht nur physisch wirklich auszulöschen, ja, ganze Familien, sondern auch die Erinnerung an sie, also auch ideell. Und wenigstens das ein Stück weit wieder ins Bewusstsein zu holen und auch diese Gesellschaftsschicht, dieses Berlin der 20er Jahre auch auf diese Art und Weise nochmal zu zeigen, das ist uns auf jeden Fall wichtig.
Petra Winter war das, Historikerin, Direktorin des Zentralarchivs der Staatlichen Museen zu Berlin, über das Projekt Kunst, Raub und Rückgabe – vergessene Lebensgeschichten. Flucht, Vertreibung, Exil, diese Worte beherrschen täglich die Schlagzeilen, auch heute noch, seit dem 7. Oktober 2023, besonders im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. In Israel gab es in den 1930er Jahren einen Ort, an dem sich viele Exilanten zum Treffpunkt erkoren. Das Café Atara war das deutscheste der jüdischen Cafés der Emigration im damaligen Palästina. Nach ihrer Flucht vor den Nazis trafen Intellektuelle und Künstler hier aufeinander. Ihre oft vergessenen Geschichten erweckt jetzt ein multimediales Projekt in Köln zu neuem Leben. Ein Abend, der bewusst kein Theaterstück sein will. Und Martin Gerner war unter den Zuschauern.
Im Kölner Szenecafé Hallmackenreuther ist die Innenausstattung eine ganz andere geworden. Art-Deco-Lampen werfen dezentes Licht auf orientalische Samovars. Antikstühle und Chippendale-Sessel machen das 70er-Jahre-Outfit vergessen, das sonst hier Kultstatus genießt. Eine Darstellerin in Satinkleid begrüßt erste Besucher an einem der Tische.
Was für mich ein Problem war, dass ich gerne porträtiert habe und das in Palästina nicht mehr ging, weil arabische Frauen und Männer sich nicht von Frauen porträtieren lassen haben. Das war ein Problem für mich, dadurch habe ich mehr Landschaften gemalt.
Sagt das Alias von Beatrice Zweig, Frau von Arnold Zweig, die beide 1933 vor den Nazis nach Palästina fliehen. Was mitnehmen, woran sich festhalten, um die eigene Identität nicht zu verlieren. Zwei Tische weiter sind 4 von 30 angemeldeten BesucherInnen, die in jede Vorstellung passen, schon im Gespräch mit dem Alias von Arnold Zweig.
Es ist alles in Aufruhr. Kommen Sie das mit?
Die Illusionen, im Land der Väter glücklich zu sein, das Wunschdenken ist bei mir einfach sehr schnell zusammengefallen, im Krankenhaus, weil ich gemerkt habe, der Mensch bleibt Mensch, auch in der Fremde.
In Deutschland gefeiert wurde Zweig in Palästina zu einem ungelesenen Autor, was er nie verkraftete, Regisseur Brian Michaels.
Wenn man so auch das Beispiel von Arnold Zweig nimmt, der ein extrem erfolgreicher Schriftsteller gewesen ist in der Weimarer Republik, hunderttausende Auflagen, aber auf einmal so auch seine gesamte Leserschaft nicht mehr vorhanden war. Also das heißt, in Deutschland sind seine Bücher verbrannt und in Palästina sind sie nicht verlegt worden.
Er erhofft sich von dem Projekt der Kommunikation, wie er es nennt, dass
eine andere Art der Nachdenklichkeit auslösen kann. Bitte nicht vergessen, alle 6 von unseren Protagonisten haben sich aus Deutschen verstanden. Auch der Gronemann, der also ein sehr leidenschaftlicher Sohn ist, der hat bis an sein Lebensende auf Deutsch geschrieben. Er hat nie Hebräisch geschrieben.
Im Palästina der 30er Jahre sympathisierten Else Lasker-Schüler Erik Mendelssohn und die Autorin Gabriele Tergit durchaus mit dem damaligen Kulturzionismus.
Sie haben alle als Priorität gesehen, so auch der Verständigung mit der palästinensischen arabischen Bevölkerung. Sie haben eine ja schon erkannt, dass wenn man das nicht erreicht, ne, wird man so eigentlich ewig in das bleiben, was vielleicht auch mal in den letzten Jahrzehnten geworden ist.
Am Tisch des Alias von Erik Mendelssohn wird die Erinnerung an das Café Atara auf einmal ganz real, als Rafi Rothenberg, ein Besucher, anfängt zu sprechen.
Also meine Eltern haben sich im Café Atara kennengelernt und dem Café Atara verdanke ich mein Leben. Ohne Café Atara ist wahrscheinlich heute nicht hier.
Sein Vater verließ Deutschland 1936, die Mutter erst 1939.
Weil mein Großvater dachte, mir kann nichts passieren. Ich bin deutscher Patriot. Ich habe im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft. Ich habe den Eisernen Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg. Was soll mir schon passieren? Ja, und erst nach der Pogromnacht ist bei ihm der Groschen gefallen.
Eine Lichtinstallation läuft parallel hinter der Fensterfront. Sie projiziert Briefe, Fotos und Animationen an die Wand. Kanne Kampmann, Lichtkünstlerin und Co-Initiatorin.
Ich glaube, dass meine Motivation im tiefsten Inneren eigentlich ist, dass meine Eltern, mein Vater im Krieg war und dass wir ja sozusagen die Schuld sozusagen immer mit uns mitgetragen haben. Und ich habe noch Erlebnisse als 16-Jährige in Griechenland mit meinen Eltern im Urlaub, wo ich beschimpft wurde, unwissend noch.
Nach 100 Minuten endet das Gespräch mit den Darstellern. Haften bleibt für den Beobachter ein Austausch über deutsche Kultur und Nahost, der sehr persönlich Wissen und unverändert aktuelle Schicksale vermittelt.
Martin Gerner berichtete. Er gilt als Pionier der Street Art. Harald Nägeli feiert heute seinen 85. Geburtstag. Mehr über ihn jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Am Anfang war es ähnlich wie heute bei Banksy. Heimlich und in der Nacht sprähte Harald Nägeli in den späten 70er Jahren seine Werke an die Mauern von Zürich. Feine schwarze Strichfiguren und Fabelwesen. Den Verantwortlichen seiner Heimatstadt gefiel das aber gar nicht. Sie taten seine Werke als Schmierereien ab und setzten auf die Ergreifung des anonymen Sachbeschädigers ein Kopfgeld aus. Beim Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei benutzte Nägeli seine Spraydose auch schon mal als Waffe.
Und dann habe ich ihm die Dose über den Kopf gehauen und dann zog er seine Pistole und sagte, Kantonspolizei, ich schieße! Und dann sagte ich, du blöder Affe, du schießt es nicht, und rannte davon.
Nägeli floh nach Deutschland, fand in Josef Beuys, Heinrich Böll und Willy Brandt prominente Unterstützer. Eine Haftstrafe in der Schweiz saß er dann trotzdem ab. Und als er mit 80 aus Düsseldorf in die Schweiz zurückkehrte, da wurde er dort mit dem hochdotierten Kunstpreis der Stadt Zürich ausgezeichnet. Ausgerechnet. 1925 ist das Bauhaus, also die berühmte Kunstschule von Weimar nach Dessau gezogen und hat dort eine Blütezeit erlebt. Ein Jubiläum, das im nächsten Jahr natürlich groß gefeiert wird, mit Ausstellungen und Konferenzen. Der Blick richtet sich dabei auch kritisch auf die Moderne und ihren Fortschrittsglauben, wie Bauhausdirektorin Barbara Steiner heute auf der Pressekonferenz ankündigte.
Da wird hier auch so eine Baustelle eingerichtet, also auch wie so eine Baustelle aus der Zeit eigentlich funktioniert hat. Gleichzeitig werden wir ja dann neben den Objekten auch Einblicke geben in Produktionsprozesse. Es gibt großartige Fotos, die nochmal auch in die Stahlindustrie Einblick geben. Was ist sozusagen unter diesen glänzenden, perfekten Oberflächen? Und das ist dann nicht immer so erfreulich.
Nächstes Jahr also die Jubiläumsfeier zu 100 Jahren Bauhaus Dessau. Die UNESCO hat heute 19 Kulturpraktiken in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen, darunter die ukrainische Kunst des Eierverzierens, Seife aus dem syrischen Aleppo und die Herstellung von fermentierten Soßen in Südkorea. Noch bis Ende der Woche berät der UNESCO-Ausschuss in Paraguay über weitere Aufnahmen in die Liste. Das Folkwang-Museum in Essen hat ein Werk von Wassily Kandinsky zurückkaufen können, das ihm in der Nazizeit entzogen wurde. Das Bild Milde Tiefen war von den Nationalsozialisten als entartet beschlagnahmt worden. Ermöglicht wurde der Rückkauf jetzt durch Mittel aus dem Nachlass des Essener Sammlerpaares Griese. Und die Gebrüder Grimm haben sich Anfang des 19. Jahrhunderts Schokoladenkugeln schmecken lassen, genauer gesagt schon 1812. Was eine Kasseler Kunsthistorikerin in den Briefen der Gebrüder Grimm an ihre älteren Verwandten gefunden hat, ist eine kleine Sensation. Bisher war man nämlich davon ausgegangen, der älteste Hinweis auf den Genuss von Schokolade in Deutschland sei von 1828.
Danke, Doris. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend Berichte aus Georgien, Frankreich und Südkorea unter anderem. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen angenehmen Abend.